Also wir waren dabei, uns etwas einzufühlen in die Zeit der Reformation, beziehungsweise in die Zeit des Spätmittelalters. Ich habe euch versucht, etwas davon weiterzugeben, was war nun das Mittelalter, wann hat es begonnen, wann hat es aufgehört, was ist in den Jahrhunderten vor der Reformation geschehen. Denn das, was wir in der Reformation erleben, erfahren, uns damit auseinandersetzen, das ist nicht aus dem luftleeren Raum gekommen, sondern das wurde auch schon irdisch vorbereitet. Natürlich hat Gott dort eingegriffen, aber Gott greift ja nicht immer nur ganz spontan in der Situation an, sondern bereitet das häufig schon über Jahre oder Jahrhunderte vorher vor. Genau dasselbe wissen wir im Zeit des Neuen Testaments. Da hat Gott auch das Römische Reich benutzt, den Frieden des Römischen Reiches, die griechische Sprache und viele andere Dinge mehr, um vorzubereiten, dass das Evangelium nach der Auferstehung Jesu im weiten Teil der damals bekannten Welt gepredigt werden kann. Und auch hier gibt es einige Dinge, die die Reformation vorbereiten. Manche Dinge, die wir als positiv wahrnehmen, einige Aspekte der Renaissance, von der ich gesprochen habe. Also dass plötzlich Kunst und Kultur, die Eigenständigkeit des Menschen, die Auseinandersetzung mit den Quellen, aus denen alles kommt, wichtig wird. Das ist ja eine Vorbereitung für die Bibelübersetzung beispielsweise. Auch die Krise, in der sich der Staat befindet, ist hier eher eine negative Vorbereitung, denn sie schafft eine Offenheit für Neues. Die Schwäche der einzelnen lokalen Herrscher führt dazu, dass Menschen mit anderem Glauben überhaupt sich etablieren können. Dass das also nicht von vornherein von dem Herrscher alles vorgeschrieben wird, sondern dass da Freiräume gibt. Auch das ist Vorbereitung, die es dort gibt. Und ich habe dann das letzte Mal darauf hingewiesen, dass es da so, dass wir das Lebensgefühl der Menschen in der Zeit vor der Reformation mit einigen Begriffen zusammenfassen können. Ein Begriff, den ich erwähnt habe, ist dann der Angst. Wir haben uns etwas damit beschäftigt, wodurch diese Angst ausgelöst wird. Und da habe ich gesagt, ein Auslöser davon ist die Krankheit, die Pest, die damals in den Jahrhunderten ganze Landstriche entvölkert hat. Unvorstellbar für unsere heutigen Begriffe dabei. Und das hat Angst ausgelöst bei den Menschen, weil sie ja keine Möglichkeit hatten, darauf zu reagieren. Es gab weder ein Mittel, noch irgendeine Medizin, noch irgendjemand, der da helfen konnte. Das hat Angst ausgelöst. Angst ausgelöst hat auch, dass man nicht wusste, was ist hinterm Horizont. Also was ist außerhalb Europas? Und man fühlte sich zum Teil bedroht dadurch, durch die wenigen Berichte, die es von Reisenden gegeben hat, die darüber hinausgingen. Angst ausgelöst durch die Muslime, die gerade im 15. Jahrhundert immer weiter gen Westen kamen und dann Mitteleuropa bedroht haben. Und da gab es noch einige andere Dinge. Es gab dann Propheten, die sind aufgestanden, haben das Weltende vorhergesagt und auch das hat Angst ausgelöst. Es gab die Raubritter, die unterwegs gewesen waren und die dann die Reisenden ausgeplündert haben. Auch das hat Angst ausgelöst und das war zu diesem Zeitpunkt relativ stark, weil die lokalen Mächte schwach waren. Dann war eben auch keine Ordnungsmacht da, die das alles unter Kontrolle hatte. Also das hat Angst ausgelöst. Wir haben dann uns darüber unterhalten, wie haben die Menschen auf diese Angst reagiert. Und da gab es zwei große Gruppierungen. Die sind sehr fromm geworden, sei es innerhalb der Kirche, sei es außerhalb der Kirche. Wallfahrten, Reliquien, Gottesdienstbesuche, aber auch persönliche Gebete, Geißler, all diese Sachen habe ich euch erwähnt. Es gibt dann auch die anderen, die haben das nach dem Motto gemacht, lasst uns das Leben genießen. Wir haben nur noch wenig Zeit, also lasst uns das Leben genießen, morgen können wir tot sein. Das war eine andere Reaktion. Also Skrupellosigkeit, Oberflächlichkeit, Genusssucht, das war auch bei einigen Leuten anzutreffen. Ein zweites Stichwort, was ich euch gesagt habe, was die Zeit vor der Reformation kennzeichnet, ist Aufbruch zu neuen Ufern. Das heißt irgendwie, es kündigt sich, es liegt in der Luft etwas Neues, Aufbruch. Zum Teil ist der ausgelöst durch die Rückeroberung Spaniens von den Muslimen. Und diese Rückeroberung, ja, guten Abend. Diese Rückeroberung findet dann eben im 15. Jahrhundert seinen Abschluss, sodass ganz Spanien frei ist. Und da man jetzt so dabei ist, neue Gebiete zu erobern, sind dann die spanischen, portugiesischen Könige, die Expeditionen ausrüsten, die sich erstmal an der afrikanischen Küste langs fortbewegen und da neue Gebiete erobern, Handelsstützpunkte aufbauen, dann schließlich bis nach Südafrika herunterkommen und den Seeweg nach Indien haben. Andererseits ja von Spanien und Portugal aus dann die neue Welt, das heißt Amerika, entdeckt wird und erobert wird. Und das ist auch gerade in dieser Zeit. Und hier ist der neue Aufbruch, sensationelle neue Meldungen. Was findet man da, diese neue Welt kennenzulernen? Das ist ebenfalls etwas. Und das ist einerseits für Eroberungen, für Entdeckungen, für Handel, neue Horizonte auftun. Aber gleichzeitig tun sich auch neue Horizonte auf, was Kultur und Wissenschaft angeht. Wir haben zahlreiche Erfindungen. Ich habe unter anderem den Buchdruck erwähnt. Zahlreiche Universitäten werden im 15., 16. Jahrhundert gegründet. Das liegt daran, weil dadurch, wo der Handel blüht, haben die Bürger einen gewissen Freiraum. Die Bürger schicken ihre Kinder stärker in Universitäten. Auch die Kirche fördert das stärker. Also auch hier Aufbruch. Und auch das, was ich ja Renaissance genannt habe, ist ja ein Aufbruch innerhalb der Kunst und der Kultur. Also das heißt, viele der großen Gemälde, die wir heute im Vatikan haben, wenn ihr da mal hinkommt, euch das anschaut, sind ja alles da große, herrliche Gemälde so, ne? Je nachdem, wenn man sie mag, so Raphael, Michelangelo und all so etwas, das ist ja diese Zeit der Renaissance. Und da ist jedenfalls das gekennzeichnet von Kunst und Kultur. Das gehört mit da hinein. Häufig ist das die Kehrseite dessen, dass die Leute sich vom Glauben abwenden, die Päpste. Nicht? Mehr jetzt die Herrscherpäpste sind in dieser Zeit. Aber wenn wir es mal positiv sehen, ist da so ein Aufbruch zu neuen Ufern. Und das macht die Leute auch, also das eine, diese Angst bereitet sich vor, jetzt müssen wir uns die Nähe zu Gott suchen, da muss was Neues passieren. Andererseits auch diese Sicht zu Neuem, dieses Neuentdecken, dieses nicht mehr in der Welt gefangen sein, wo alles feststeht, auch das bereitet vor für neue Perspektiven. Und in diese Zeit hinein, oder wir können sagen, eigentlich auch schon bevor ja Luther auftritt, gibt es dann religiöse Antworten auf die Probleme der Zeit, Ideen, die wir auch in der Reformation wiederfinden. Und das ist ja die Leute, die in der Vorreformation gelebt haben, waren ja alle Katholiken. Nicht? Also manchmal unterscheiden wir dann so stark, bei uns jetzt, das sind die einen sind katholisch, die anderen sind evangelisch. Das spielt für die Aufbruchbewegung im Spätmittelalter gar keine Rolle. Denn wir müssen daran denken, als Luther die Reformation eingeleitet hat, war er auch Katholik. Nicht? Also das heißt, alle diese Leute, die vorher ähnliche Ideen gehabt haben wie Luther, waren katholisch. Das war auch durchaus möglich. Die katholische Kirche hat sehr, sehr viel zugelassen, tut sie heute auch. Ich will nicht heute viel über die katholische Kirche reden, aber wenn wir das in Konfessionskunde besprechen würden, würden wir feststellen, eine einheitlich katholische Kirche gibt es heute gar nicht und gab es früher auch nicht. Man findet heute in der katholischen Kirche Leute, die glauben dasselbe wie wir, sind trotzdem Katholiken. Und es gibt Leute, die sind in der katholischen Kirche, die sind Atheisten, die glauben nicht mal daran, dass es einen Gott gibt. Es gibt welche, die sind abergläubisch, das heißt, die irgendwelche Amulette um den Hals hängen, weil sie denken, dann werden sie gesund dadurch. Ja, und es gibt dann Leute wie Aktion Kirche sind wir oder so etwas, die vertreten Sozialismus und Kommunismus und was weiß ich noch alles darin. Das ist alles in der katholischen Kirche möglich. Also die katholische Kirche ist sehr, sehr weit aufgestellt und das war sie damals auch schon. Es gab in der Zeit Spätmittelalters Bettelorden, wie die Franziskaner, die richtig in Mode waren. Die haben gelehrt, wer Jesus nachfolgt, darf gar kein Privateigentum haben. Und es kommt umgekehrt den Papst, der in Reichtum schwelgte, so wie sie das nie viel später mehr gehabt haben, die Päpste. Beides katholische Kirche. Ja, und deshalb, wir können die nicht so stark reduzieren. Und deshalb müssen wir sehen, auch in dieser katholischen Kirche gab es positive Aufbrüche, auch im Spätmittelalter. Und viele von denen haben ähnliche Ansätze, wie das später Luther in der Reformation gehabt hat. In dem Hochmittelalter, da haben wir beispielsweise die Waldenser. Nicht? Und diese Waldenser haben ja auch so ein ähnliches Anliegen wie die Reformation. Die Kirche gibt es bis heute noch. Die sind insbesondere in Norditalien, in der Schweiz, Südfrankreich verbreitet. Es gibt auch ein paar in Deutschland. Auch wenn die heute nicht mehr so viel reformatorisches Gedankengut haben. Aber wir sind ja auch 1000 Jahre später, nachdem sie entstanden sind. Es gab dann allerdings noch ein paar andere Personen, die unmittelbarer auf die Reformation hindeuten, zugearbeitet haben, können wir sagen. Und da habe ich hier mal ein paar Personen. Wenn ihr da mal genau hinschaut, dann sollte man das ja auch erkennen können. Na, warum geht denn das hier nicht? Kann man das erkennen oder? So besser, so noch besser. Also, das, was man hier auf dem Bild erkennen kann, sind mehrere Personen. Hier eine Person, die kniet da am Boden. Und die hat hier irgendein Kästchen dort und da bei diesem Kästchen, mal sehen. Also bei diesem Kästchen hier, da entzündet sie eine Flamme hier nämlich. Und dieser Mann, der Zweite, der hat hier also so eine Fackel in der Hand, die angezündet wird. Also der zündet die an und dann hat er hier in der Hand eine Fackel und die wird hier angezündet. Nicht? Und der hat wieder eine Fackel hier und die wird da angezündet. Ja, das ist also wie eine Art Staffellauf, der dabei stattfindet. Und das soll so diesen historischen Ablauf zeigen. Das hier ist ja Luther, da steht drin, nicht? Dr. Martin Luther. Hier steht Jan Hus drunter und hier Jan Wycliffe. Und hier soll gezeigt werden, dass das eigentlich die direkten Vorläufer sind, dass die ähnliche Ideen gehabt haben und auch voneinander wussten. Also nicht nur, dass sie die Kirche reformieren wollten, sondern Luther las die Schriften von Jan Hus und Jan Hus las die Schriften von Wycliffe. Die hatten also miteinander zu tun, kannten sich, sie waren ja nicht Zeitgenossen, aber kannten sich über die Literatur, über die Werke, die sie verfasst haben und haben sich auch beeinflusst. Also hier ist nicht nur eine Ähnlichkeit, die wir nachher feststellen, sondern dieses ist ja eine Zeichnung aus der Zeit der Reformation. Also wo den Leuten selbst bewusst gewesen ist, dass es diese Zusammenhänge gegeben hat. Und hier, das hört ja jetzt sozusagen hier auf, weil Luther lebte gerade zu diesem Zeitpunkt. Und hier soll aber gesagt werden, auch Luther gibt diese Fackel des Evangeliums weiter an die, die nach ihm kommen. Also man war sich bewusst, das ist so eine Abfolge davon. Wenn wir uns das noch etwas näher zu Augen führen, dann beginnen wir mit John Wycliffe. John Wycliffe wirkte Ende des 14. Jahrhunderts und zwar in England. Er war Theologieprofessor gewesen in Oxford, geboren 1328 und gehörte dem angelsächsischen Adel an. Allerdings war er mehr vom niedrigen Adel. Er studierte erst Philosophie und später Theologie, unterrichtete auch als Professor darin und hatte sich dann ab 1350 für die Nationalbewegung in England eingesetzt. Diese Nationalbewegung strebte eine Unabhängigkeit Englands vom Papsttum an. Also es gab damals, weil das Papsttum sehr verfallen war, die Idee bei vielen Katholiken, wir müssen nicht die Kirche reformieren, aber wir trennen uns einfach von den Entwicklungen in Rom ab. Wir machen halt unsere eigene katholische Kirche hier in England. Und da hat sich John Wycliffe für eingesetzt. Gleichzeitig dazu gab es ein starkes Nationalgefühl, ein Drang nach Freiheit, Autonomie. Das war eben typisch ja auch für diese Zeit gewesen. Und im Jahr 1346 hatte das Parlament gegen die Entscheidung des Papstes in Rom opponiert, insbesondere gegen die Privilegien der Bettelorden. Also Bettelorden, da gehörten die Dominikaner, die Franziskaner unter anderem dazu. Es gab noch ein paar andere davon. Und Privilegien heißt, die haben besondere Vorrechte bekommen. Sie durften Spenden einnehmen beispielsweise. Oder sie durften von dem Zehnten, den die Kirche eingenommen hatte, Geld für sich in Anspruch nehmen. Eben manche der Bettelorden sind dann auch nach mehreren Jahrhunderten geldgierig geworden. Nicht? Also es ist nie eine Garantie, dass es dabei bleibt, wo es angefangen hat. Und dagegen opponiert diese Nationalkirchenbewegung, der sich John Wycliffe angeschlossen hat. Wycliffe kommt schnell in die Gunst des Königs, denn der hört das ja gerne. Ich wollte, der König hat ja auch weltliche Interessen und besser, die Kirche ist im eigenen Land und ich habe einen stärkeren Einfluss, als der Papst in Rom versucht, Einfluss auf unsere Politik zu nehmen. Weil er sich gut mit dem König versteht und auch mit den Adligen, bekommt er eine Pfarrei zugewiesen in Lutterworth, einer kleinen Stadt. Dort kann er dann seine Reformideen praktizieren, kommt allerdings schnell in Streit mit anderen katholischen Priestern, als er die Trennung von Kirche und Staat fordert. Das ist schon eine heikle Sache. Er fordert Trennung von Kirche und Staat, weil er sieht, dass auch dieser staatliche Einfluss sehr schnell in der Kirche dazu führt, dass Unmoral einzieht oder das Suche nach Geld. Oder dass dann auch Adlige, die verarmt sind, suchen, in der Kirche Karriere zu machen, um da zu Einfluss und Macht zu kommen. Dann der Bischof, der nicht nur kirchlicher Führer ist, sondern gleichzeitig staatlicher Führer, kümmert sich dann mehr um Staatsgeschäfte als um geistliche Dinge. Und das sieht er und fordert dann diese Trennung. Auch das Kirchengut Englands wollte Wycliffe verstaatlichen und damit dem Volk zurückgeben. Also die Kirche hat ja im Laufe der Jahrhunderte viele Güter angesammelt, nicht durch Zwang, sondern durch freiwillige Geschenke. Aber wenn man über mehrere Jahrhunderte immer wieder Geschenke bekommt, dann wird das mit der Zeit eine ganze Menge. Und zwischenzeitlich wurde es häufig dafür benutzt, dass die Geistlichen selbst ganz gut davon lebten, insbesondere die, die aus dem Adel stammten. Denn der einfache Pfarrer hat davon wenig mitbekommen, aber eben dann die Bischöfe, die Äbte und alle anderen dabei, die haben gut Geld bekommen. Und jetzt forderte er, und das war ja revolutionär, man solle dieses Kirchengut, was nicht direkt für den Unterhalt der Kirche nötig ist, dem Staat geben. Und der Staat so soll es dann möglichst dann den Leuten zugänglich machen. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wer das gerne gehört hat und wer es nicht gerne gehört hat. Mit solch einer Forderung kann man leicht Freund der Adligen und des Königs werden, nicht? Denn in welche Schatulle fließt zuerst das Geld? Naja, die dann der Herrscher. Ob die das nun wirklich dem Volk weitergeben? Naja, das ist ein frommer Wunsch, den John Wycliffe gehabt hat. Ich würde bezweifeln, wenn es dazu gekommen wäre, was er nicht tut, dass das dann so geschehen wäre. Denn wir haben ein paar Verstaatlichungsinitiativen, zum Beispiel Napoleon hat ja auch so eine gemacht. Und das Geld ist hinterher nicht dem Volk zugute gekommen, sondern ihm selbst. Und so läuft es dann meistens hinaus. Aber wir merken, wie hier auch Reformideen mit politischen Interessen anverknüpft sind. Also Wycliffe meint es ernst. Er will wirklich dem Volk helfen und den Missbrauch der Kirche bewahren. Aber er bekommt Unterstützung von den Adligen, die das nicht aus Reformideen tun, sondern aus eigenem Vorteil unterstützen sie ihn. Diese Kombination müssen wir verstehen, denn nur die führt dazu, dass Wycliffe überhaupt so lange seine Reformideen predigen kann. Denn einerseits will er ja eine geistliche Reform. Da werden wir gleich noch zu sprechen kommen. Aber hätte er die alleine gepredigt, dann wäre er irgendwann gefangen genommen, eingesperrt worden, dann wäre es das Ende gewesen. Dadurch, dass er gleichzeitig aber eine politische Reform gefordert hatte, waren die politischen Herrscher seiner Zeit auf seiner Seite, zumindest in England. Und so konnte die offizielle Kirche ihm nichts anhaben. Denn wir werden später da sehen, es kommt dazu, dass der Papst sagt, der muss verurteilt werden. Das ist ein Ketzer. Ja, aber wer will ihn festnehmen? Denn in England ja die staatliche Macht hat ja die Möglichkeit. Und wenn die sagen, nee, wir wollen den nicht festnehmen, dann kann der Papst noch so lange sagen, was er will. Dann bringt das eben nichts. Und hier merken wir, das ist sein Vorteil, den er nicht bewusst genutzt hat, aber den Gott sozusagen vorbereitet hat. Also Trennung von Staat und Kirche. Der Bischof von London will ihn dann 1377 anklagen, tut das auch, und dann befreien ihn Soldaten des englischen Adels aus der Gerichtssitzung. Also die wollen ihn verurteilen als Ketzer, kommen die Soldaten rein, holen ihn raus, er ist frei, sei weiter Pfarrer. Ja, warum machen die ihn frei? Ja, weil der Adel denkt, das ist doch einer, der steht auf unserer Seite. Den wollen wir nicht verlieren als unseren Sprecher. Wenn der ruhig ist, dann hat der Papst, der wieder mehr Macht. Also setzen sie sich für ihn ein. Dann werden die Lehren Wycliffes durch Papst Gregor XI. Verurteilt. Allerdings kann dieses Urteil nicht ausgeführt werden, weil große Teile des Volkes und des Adels in England sich vor Wycliffe stellen, also mit ihm identifizieren. Wycliffe entwickelt in dieser Zeit auch religiöse Reformideen. So unter anderem übersetzt er die Bibel aus der Vulgata ins Englische. Vulgata ist ja die Bibel des Mittelalters, die lateinische Übersetzung der Bibel. Weil alle Gelehrten konnten Latein, alle Kirchenleute in ganz Europa konnten Latein. Also hat man eine Bibel übersetzt, die alle lesen konnten. Das war also alle Gelehrten zumindest. Das war die Vulgata. Und Luther ja später übersetzt dann aus dem Griechischen in Hebräische. Das ist hier noch nicht der Fall. Es gibt noch gar nicht genügend Dokumente, die man gesammelt hat davon. Die sind da und dort in Bibliotheken verstreut, also nimmt er die Vulgata. Aber seine Leistung besteht darin, dass er hier eine Bibelübersetzung anfertigt, die relativ günstig zu haben ist und relativ verständliches Englisch schreibt, sodass große Teile der Bevölkerung das auch lesen können. Und dann, in Anlehnung an Matthäus 10, schickt er Wanderprediger durch das Land. Die werden dann später die sogenannten Lollarden genannt. Lollarden soll ein Spottname gewesen sein. Wir können das nicht mehr ganz rekonstruieren, aber wahrscheinlich wollten sie damit sagen, das sind die Lallenden, nicht? Die also so vor sich her lallen, die Lollarden. Nicht? Das sind nämlich keine ausgebildeten Priester, also keine Theologen, sondern sind Laien. Diese Laien lesen in der Bibel, hören die Predigten von Wycliffe und er schickt die los, dass sie über Land gehen und dort predigen. Das sieht jetzt die Kirche natürlich wieder als Einmischung, denn das sind doch keine ordinierten Priester, die das machen. Also wendet sich die Kirche dagegen, kämpft dagegen. Das soll nicht passieren. Hallo. Also, die Lollarden werden herumgeschickt, Laienprediger. Da merken wir, das ist auch ein neuer Zug. Das gab es so nicht. Also in einzelnen Stellen im Mittelalter finden wir das schon, aber so gebündelt halt noch nicht. Das ist jetzt was Neues. Also Bibelübersetzung und Laienprediger, die durch das Land ziehen und dort diese Reformen predigen. Als dann im Jahr 1381 ein Bauernaufstand in England losbricht, wird von der Kirche Wycliffe dafür verantwortlich gemacht. Der hat doch die Leute herumgeschickt, der hat doch gegen die Obrigkeit aufgewiegelt. Und das führt erstmal zu einer Dämpfung dieser Reformideen. Soweit wir wissen, hat Wycliffe mit dem nichts zu tun gehabt. Aber die Bevölkerung litt natürlich nicht nur unter der religiösen Bevormundung, sondern auch unter dem wirtschaftlichen Problem. Übrigens dasselbe werden wir später bei Luther feststellen. Denn auch zur Zeit Luthers gab es in Deutschland ja Bauernkriege. Und dann waren auch gleich einige dabei, haben gesagt, ja, da sieht man, das sind die Folgen der Reformation. Und dann wollte man damit die ganze Reformation ersticken. Das liegt einfach daran, die einfache Bevölkerung, wenn man ihnen sagt, du bist frei und der Papst soll dich nicht mehr bevormunden, dann verstehen das manche falsch und meinen nun, die Freiheit sei absolut und ohne Grenzen. Und das führt dann eben zu solchem Bauernaufstand dabei. Er verliert dann die Gunst des Adels und wird auch vom Erzbischof verantwortlich gemacht für diese Bauernkriege. Dann wird er 1382 erneut, also ein Jahr nach dem Bauernaufstand, festgenommen und verurteilt. Während der Gerichtsverhandlung kommt es dann allerdings zu einem Erdbeben und das sehen die Leute als ein Zeichen Gottes. Gott greift hier ein, man soll ihn doch besser wieder freilassen. Also jetzt können wir uns überlegen, ist es Eingriff Gottes? Gut möglich. Ich meine, Gott kann so etwas tun. Jedenfalls, es führt dazu, dass er freigelassen wird, ihm nichts passiert und er seine Reformideen weiterführen kann. Er geht in seine Pfarrei zurück und in den letzten Jahren seines Lebens schreibt er dann mehrere Formschriften, also einige Bücher und kümmert sich um die Betreuung der Lollarden, die ja in seiner Zeit noch weiter herumreisen. Nach seinem Tod, einige Jahrzehnte später, werden diese Lollarden dann auch verfolgt und viele hingerichtet, sodass diese Bewegung untergeht. Also die Bewegung von Wycliffe hat dann keine langfristigen Folgen, weil es keine Organisation gibt, in der es gefasst wird, weil es keine feste Gruppe von Anhängern gibt, die sich gegenseitig bestärken können, geht die Sache unter. In Wycliffe's Schriften, da sind dann einige seiner Reformideen niedergeschrieben. Und die Reformideen ist erst einmal die besondere Heraushebung der Bedeutung der Heiligen Schrift. Also Grundlage für die Theologie soll allein die Bibel sein. Da merken wir, das ist ja auch typisch das, was Luther und die anderen Reformatoren später aufgreifen. Dann sagt er auch, dass die Beschlüsse des Papstes und der Konzilien der Bibel untergeordnet werden müssen. Auch das ist später etwas, was Luther und andere Reformatoren aufnehmen. Die gegenwärtige Kirche und den Papst bezeichnet er sogar als antichristlich, weil einfach das, was darin steht, das sei doch viel mehr Kennzeichen des Antichristen, wie er in Offenbarung beschrieben ist, als der wahren Kirche. Das ist ja schon ziemlich heftig dabei. Dann als nächstes sagt er, in der Bibel seien nur die Ämter des Ältesten Diakon bekannt und deshalb sei die ganze katholische Kirchenstruktur zu verwerfen mit den Bischöfen, Päpsten und all dieses, das brauche man nicht, sondern man müsste die lokale Gemeinde und da gibt es eben den Prediger und den Diakon und das sei alles, also Prediger jetzt als Ältester nicht dann dabei. Und das ist ja auch eine neue Idee. Dann auch die Transsubstantiationslehre, das heißt die katholische Abendmahlslehre, die davon ausgeht, dass in dem Moment, wo das Glöckchen klingelt und der Priester betet, sich Brot und Wein in Fleisch und Blut Jesu verwandeln. Die lehnt er ab. Auch das ist ja etwas, was die Reformatoren später übernehmen. Er versteht das Abendmahl mehr als sinnbildlich. Unbiblisch nach seiner Auffassung sei ebenfalls der Ablasshandel, die Heiligenverehrung, die Reliquienverehrung und noch ein paar andere Punkte mehr. Und da sehen wir, das sind alles Punkte, die später in der Reformation wieder auftauchen. An anderen Punkten, da ist er durchaus katholisch. Also er übernimmt dort durchaus einige Punkte, wie beispielsweise, dass Maria eine wichtige Rolle spielt. Jetzt können wir auch überlegen, ja, spielt sie eine wichtige Rolle? Naja, immerhin, sie ist die am häufigsten erwähnte Frau im Neuen Testament. Also dass es irgendwie eine Rolle gibt, die Bibel ihr schon. Und wenn dann da sogar noch gesagt wird, du wirst gelobt unter allen Frauen, na, ich würde dann ja, sagt er ja, der Engel und so, du wirst gepriesen unter allen Frauen, dann ist das ja auch schon was. Aber also da in manchen Zügen ist er katholisch. Er will auch gar keine neue Kirche gründen, sondern er will ja die Kirche erneuern. Übrigens, das wollen die Reformatoren auch. Hierbei würde ich mal so ganz nebenher eine kleine Lehre draus ziehen. Wenn wir einen Missstand sehen in unserer Gemeinde oder in der großen Kirche, dann ist meistens derjenige nicht auf dem richtigen Weg, der sagt, ich mache jetzt meine eigene Sache auf. Denn da steht häufig sehr viel Menschliches darin. Bei all den Reformatoren war es eigentlich so, sie wollten lediglich eine Reform, eine Erneuerung. Und sie wurden dann mehr oder weniger gedrängt dazu, dass etwas anderes entstanden ist, indem man sie rausgeworfen hat. Und solange es möglich war, blieben sie in der bestehenden Kirche drin und haben versucht, da Zeugnis zu sein und Veränderungen zu bewirken. Und zwar alle. Ja, auch Luther. Luther ist ja nicht auf die Idee gekommen und gesagt, jetzt mache ich mal eine evangelische Kirche. Sondern das ging nicht anders, weil ja, die Kirche ihn rausgeschmissen hat. Und dann die Obrigkeiten dazu gedrängt hat, jetzt organisiert doch mal was, wenn wir nicht mehr dem Papst untertan sind. Also das war eine Erneuerung. Dann gibt's die nächste Person, die wir hier haben, das ist der hier, Jan Hus. Jan Hus ist jetzt im später, da sind wir jetzt im 15. Jahrhundert. Er ist Professor an der Universität in Prag. Das heißt, das Böhmen, nicht? Böhmen, Tschechien, das gehörte damals zum Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation oder war zumindest am Rande davon. Und so war gut die Hälfte der Studenten in Prag waren deutschsprachige. In dieser Zeit gab es dann eine Nationalbewegung in Tschechien, die stark das Tschechische betont hat und dazu gehörte wiederum der Johannes Hus. Und er hat dann als Professor diese Erneuerungen der Theologie, die hat er im Wesentlichen von Wycliffe übernommen, also er hat die Schriften von Wycliffe gelesen, hat die Ideen übernommen, hat sie hier aber verbunden mit Nationalideen. Da merken wir, das ist ja so ähnlich auch gewesen in England, da war es auch stark mit Nationalbewegung. Diese Nationalbewegung hat dann dazu geführt, dass man die deutschen Studenten rausgeschmissen hat und Tschechisch als Amtssprache an der Universität einführen wollte, also nicht mehr Deutsch. Also die Vorlesungen waren größtenteils auf Latein, aber sonst die Sprache, mit der man sich unterhalten hat, war dann Deutsch, weil halt viele deutsche Studenten da waren. Das hat ihm dann die Anhängerschaft der Einheimischen eingetragen und er konnte viele Leute aus dem Volk für seine Idee gewinnen. Im Jahr 1411 wurde dann der Bann über Hus ausgesprochen, einerseits vom Staat, weil der Staat, der deutsche Staat, also das Heilige Römische Reich deutscher Nation, hatte Angst, dass es den Einfluss verliert. Andererseits, die Kirche hatte geargwöhnt, hier ist einer, der sich nicht mehr unserer Oberhoheit unterwirft. Und das war jetzt also Konfrontation und es führte dazu, dass sich das alles verselbstständigt und es zu einem Volksaufstand kam, geradezu zu einer Revolution in Tschechien. Und das war jetzt anders als in England. In England ist das ja, hat das nicht stattgefunden. Und die sogenannten Hussiten, so nannte man dann die, das waren eben die Nachfolger oder die Anhänger von Hus, die waren zum Teil relativ radikal. Sie hatten dann auch Propheten gehabt in ihren eigenen Reihen, die vorhergesagt haben, dass jetzt bald das Ende der Welt sei und dass das himmlische Jerusalem dann eben in Tschechien auftreten würde, Jesus bald als Endzeitkönig da herkommen würde und jetzt müssten die Hussiten alles dafür vorbereiten. Diese Vorbereitung solle allerdings auch so laufen, dass man alle, die sich nicht unterwerfen sollten, sollte man töten im Namen Gottes. Also das heißt alle Katholiken, ne? Und das heißt, die mussten entweder verschwinden oder getötet werden. Und da merken wir das auch nicht so ganz ohne, ne? Also hier sind dann plötzlich übernatürliche Offenbarungen, die eine Rolle spielen. Endzeiterwartungen dabei, Gewaltbereitschaft. Und hier sehen wir, nicht alle Reformbewegungen waren automatisch in jedem Punkt in unserem Sinne. Sondern da gab es durchaus auch Reformbewegungen, die haben dunkle Seiten gehabt, wo wir sagen müssen, also das ist doch nicht ganz so in Ordnung, was sie dort machen. Und so eben hier auf. Also es kommt ein Volksaufstand und all die Deutschen, die vertrieben worden sind, dann aus Prag, die haben dann in Leipzig die Uni gegründet. Also die Uni in Leipzig ist dann so eine Folge davon, dass die Deutschen dort nicht mehr geblieben sind. Hus predigte weiter. Er hat dann schließlich Prag verlassen. König Sigismund, also Sigismund, König bzw. Kaiser des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation, hat dann den Hus eingeladen, zum Konzil nach Konstanz zu kommen. Das tagte 1414 bis 1418, um dort seine Reformideen vorzutragen und dann sollte die Kirche darüber befinden. Hus hat sich darauf eingelassen, er ist dorthin gekommen, aber man hat sich gar nicht lange mit ihm aufgehalten. Sofort als er gekommen ist, hat man ihn in Ketten gelegt, hat ihm eine Ketzermütze aufgesetzt und hat ihn ein paar Tage später verbrannt. Ja, was ist mit dem freien Geleit? Tja, da hat der König gesagt, einem Ketzer muss man keine Versprechen halten. Also wenn er nicht rechtgläubig ist, dann ist jedes Mittel recht, auch gegen ihn vorzugehen. Denn dann können wir das Volk ja retten dadurch. Ja, jetzt können wir uns dann vorstellen, mit welchen mulmigen Gefühlen Luther, der später ebenfalls vorgeladen wurde vor so einem Reichstag, mit dem welchem Gefühl er dahin gegangen ist. Denn ja, wenn da was versprochen wird, wer weiß, ob man es hält oder nicht. Und hier hat man es eben nicht gehalten. Also man hat auch sich lange nicht mit Diskussionen aufgehalten. Wie gesagt, mit einem Ketzer diskutiert man nicht. Entweder erkennt er an, dass er Ketzer ist und kehrt um, dann kommt er vielleicht davon mit lebenslanger Klosterhaft. Aber wenn er das nicht will, ja, dann gibt's nur den Tod. Dann ist Ende dabei. Die Hussiten allerdings in Tschechien, die sind dadurch nicht beeinflusst worden, sondern die hatten ja weiter ihre Sache gemacht, aber das war noch mehr radikalisiert. Der deutsche Kaiser versuchte mit militärischer Gewalt dort Tschechien unter seine Gewalt zu bringen, das klappte nicht. Und dann hat er probiert, die Widerstandsbewegung aufzuspalten in die radikalen und weniger radikalen, und das hat auch geklappt. Nämlich die Hussiten hatten sich dann in zwei Lager aufgespalten. Die Radikaleren nannten sich die Taboriten, nach dem Tabor, nicht, in der Bibel. Und die hatten dann auch so einen eigenen Gottesstaat ausgerufen, waren sehr radikal dabei. Die konnte er nicht erreichen, aber die Gemäßigten, die ließen sich auf Verhandlungen ein. Und nachdem sie etwas verhandelt haben, hat er sie geschlagen auf dem Schlachtfeld, hat sie erobert. Und dann gab es nur noch die zweite Gruppe. Und da die jetzt auch nur kleiner war, hat er die auch noch besiegt. Und damit hat er beide in der Tasche gehabt. Also hier das alte Mittel, teile und herrsche. Also wenn du deinen Gegner hast, versuch ihn aufzuspalten, dann kannst du dich gegen jeden Einzelnen wenden und hinterher hast du sie alle zusammen besiegt. Das ist übrigens eine Strategie, die immer wieder in der Geschichte auftaucht, unter anderem auch in der Kirchengeschichte sehr häufig angewandt wird. Und was uns auch durchaus bis heute manchmal skeptisch machen soll, auch die Gesellschaft macht das gerne. Die Gesellschaft spielt gerne die einen christlichen Gruppen gegen die anderen aus. Und dann kannst du leichter mit den Leuten fertig werden. Jetzt die Frage, soll man es darauf einlassen oder nicht? Ich würde hier empfehlen, nach außen, zur ungläubigen Welt, da sollten wir lieber eine gewisse Koalition haben, zu sagen, da stehen wir auch für Geschwister ein, selbst wenn wir intern mit ihnen nicht unbedingt einverstanden sind. Also wenn irgend in der Öffentlichkeit Christen angegriffen werden, dann denke ich, sollten wir eher, auch wenn wir nicht mit allem einverstanden sind, die verteidigen, als noch denen, die Leute da unterstützen in ihren Angriffen. Aber intern, da sollten wir durchaus auch mal Kritik üben und nicht mit allen einverstanden sein. Aber ich glaube, hier ist der Unterschied zwischen der Welt und intern. Das ist was anderes halt. Genau wie in der Gemeinde, ja auch. Oder ein Streit in der Gemeinde, den sollte man normalerweise nicht nach außen tragen, müssen nicht alle anderen Gemeinden davon wissen. Nicht, dass unter den Tisch gekehrt wird. Ihr solltet innerlich darum kämpfen. Aber es wird ja nicht besser, wenn man dann allen anderen sagt, wie schlimm es ist oder was da rumläuft. Nicht? Und hier ist das genau so. Nicht? Das wird dann, werden Parteiungen gemacht und die Parteiungen gegeneinander ausgespielt und am Ende haben alle verloren. Das ist das, was dabei rauskommt. Nun, das und das ist natürlich das Ende, das ist die hussitische Bewegung zu Ende. Und die Reste dieser hussitischen Bewegung, also die kann noch fortexistieren, so bis in die 30er Jahre, also noch eine ganze Zeit lang. Aber jetzt sind schon einige Jahrzehnte sind die ja bekämpft. Die Reste davon, die so im Untergrund geheim leben, die schließen sich dann später der Reformation an. Und das Konzil von Konstanz ist eigentlich eines, was sich um die Beendigung des Papstschismas kümmert, was den Fall Hus klären soll und was zu einer Reform der Gesamtkirche führen soll. Hier wird das erste Mal eine Synode einberufen durch die Bischöfe, und zwar unabhängig vom Papst. Denn der Hintergrund dabei ist, dass es zu diesem Zeitpunkt mehrere Päpste gibt, und zwar die sich gegenseitig exkommunizieren und gegenseitig gegeneinander kämpfen. Klingt ja auch verrückt aus heutiger Sicht, nicht? Aber der eine sagt, du bist vom Teufel, das ist alles falsch, und der andere sagt genau das Gleiche. Und beide schließen sich dann aus, du bist ausgeschlossen von der Kirche, und der andere macht das auch. Und irgendwann bekommen die Bischöfe, haben die Nase voll davon, und sie berufen dann eben Konzil ein. Das Konzil soll entscheiden, wer der richtige Papst ist. Der eine von den Päpsten, der kommt wohlweislich gar nicht, weil er merkt, na, das könnte ja heikel werden, bleibt dann in seinem Schloss. Allerdings beiden hilft es nicht, beide werden nämlich abgesetzt und es wird ein Dritter eingesetzt. Wobei, jetzt ist es so, die beiden wollen nicht gehen und so gibt es dann kurzzeitig drei Päpste. Das hat das Konzil auch nicht sehr viel geholfen, aber mit der Zeit kann man sich durchsetzen. Die anderen beiden werden in Klöster gesteckt und da eingesperrt und dann gibt es eben wieder nur einen Papst. Also hier versucht man eine Lösung hervorzurufen. Dann ist Martin der Fünfte, wird dort im Konzil von Konstanz eingesetzt als Papst. Die Hussitenkriege gehen ja noch weiter bis 1436, dann sind die letzten Schlachten geschlagen, also auch noch lange Zeit nach dem Tod von Hus. Also wir sehen ja rund 20 Jahre nach dem Hus sind die noch nicht beendet davon. Martin V., der jetzt eingesetzt wird, um die Kirche zu reformieren, ist allerdings jemand, der sich sehr schnell als autoritärer Alleinherrscher entpuppt und dann das Konzil mehr oder weniger auflöst, damit nichts mehr zu tun haben will. Also hier ist ein starker Kampf zwischen Papsteinfluss und Macht und Einfluss des Konzils. Konzil heißt die Gesamtheit der Bischöfe, also etwas mehr, also ein breiteres Gremium, was da mitbestimmt. Es gibt dann auch noch ein weiteres Konzil in Basel, 1431 bis 1449. Hier wird dann wieder das von Bischöfen eingeführt und man spricht dann vom Konziliarismus. Also das heißt, dass die Konzilien bestimmen, wo es mit der Kirche lang geht. Das ist ja bis heute eine wichtige Sache, denn bis heute entscheidet der Papst in den wenigsten Fällen ganz allein. Und ihr wisst ja vielleicht gerade, momentan wird wieder diskutiert das Zweite Vatikanische Konzil. Da haben ja die Bischöfe, die deutschen Bischöfe, die momentan gerade in Hamburg sich zusammentreffen, haben da wieder betont, ja, das Zweite Vatikanische Konzil, daran wollen wir uns orientieren. Also wir sind in der Zeit, wo nicht nur der Papst im Alleingang was macht, sondern meistens sind das eben dann ist das die Gesamtheit der Bischöfe. Und das ist begründet in dieser Zeit hier. Ja, das ist sozusagen jetzt so eine Art Vorbereitung. Es gibt auch noch so ein paar Personen, die nicht ganz so bekannt sind wie die, die ich erwähnt habe, die ebenfalls mitgelten könnten als Vorbereiter. So zum Beispiel Savonarola. Savonarola ist Dominikaner-Mönch, der lebt in Florenz, und zwar Ende des 15. Jahrhunderts, also noch später als Hus. Die Stadt damals, Florenz, war Höhepunkt der Kunst und Kultur. Also alle großen Künstler, die lebten da, aber auch eine ganz wichtige Stadt, so politisch gewesen. Und da tritt er eines Tages auf und ist dann ein feuriger Prediger gegen alle Oberflächlichkeit. und er so beeindruckend, dass ein Großteil der Leute sich von ihm mitreißen lassen. Und er fordert auch, man müsse gegen den Papst, weil der ist ja nur so oberflächlich und so weltlich und der sieht nur die Vergnügung oder predigt ja gar nicht die Bibel. Und insbesondere geht es ihm um Heiligung. Also im Leben soll man auch sehen, dass man Christ ist. Das soll sich zeigen, Ernsthaftigkeit im Leben. Und so lässt er auf dem Marktplatz von Florenz alle die Sachen, die so an Oberflächlichkeit erinnern, zusammentragen. Und dann ist da das Fegefeuer der Eitelkeiten, so nennt man das dann. Nicht? Und da wird das alles verbrannt. Also das heißt, was ich, Spiegel, wo die Frauen sich anschauen, wie hübsch sie sind, Schminkkästchen, Spielkarten, all so ein Zeug, nicht alles da rein, das braucht man nicht mehr. Und die Leute sind begeistert, alles und bringen die Sachen hin und ja, wir wollen Gott nachfolgen und wir wollen es ernst nehmen und Savonarola ist dann an der Spitze und jetzt entsteht eine Art Christokratie, denn das will er gründen. Also das heißt, man soll sich nur nach Gott ausrichten, nur nach der Bibel, keine weltliche Herrschaft mehr, kein Papst mehr, nur noch nach der Bibel und die Prediger sind halt diejenigen, die das vermitteln. Ausrichten. Das geht eine Zeit lang gut, wobei genauer gesagt geht es eigentlich nur anderthalb Jahre gut und es schon nach wenigen Monaten kommt die Ernüchterung. Denn diese reichen Kaufmannsleute, diese Künstler, erstmal klingt das gut, wir folgen Jesus nach und wir machen all diese Sachen nicht mehr und irgendwie ist das auch eine Abwechslung, nicht ständig feiern, sondern mal nicht, aber so nach ein paar Monaten, dann wollen die schon wieder ganz gerne feiern und wollen sich gerne auch mal wieder betrinken, nicht? Und gerne mal ein bisschen Musik machen. Und plötzlich entsteht dann eine Opposition in Florenz. Und erstmal versucht dann Savonarola das unter Kontrolle zu bekommen, durch Predigten, dann auch durch Druck. Aber diese Opposition wächst und schließlich verbünden die sich mit dem Papst. Und dann wird die Stadt verraten, die Truppen des Papstes erobern die Stadt und sie nehmen Savonarola und seine Gefolgsleute gefangen. Und dann eben, wie gesagt, anderthalb Jahre später wird dann wieder auf dem Marktplatz in Florenz ein Feuer entzündet und diesmal wird da Savonarola verbrannt. Ja, das war sozusagen dann die Rache des Papstes, nicht? Zu sagen, also ja, wenn du schon willst, dann kommst du selbst darauf. Und damit ist diese Reformidee in Oberitalien auch beendet. Aber hier sind ähnliche Ideen in Ansätzen, also erstmal Loslösung von der Kirche, Selbstlesen in der Bibel, Ernst nehmen mit dem Glauben, Reform der Kirche, solche Sachen sind ähnlich, wie wir sie vorher auch schon gehört haben. Also insofern können wir auch den Giacomo Savonarola dazu zählen. Ein anderer Reformprediger, ebenfalls im 15. Jahrhundert, ist Nikolaus von Cuys oder Cusanus wird er manchmal auch genannt, eben lateinisch. Der war Philosoph und Theologe, war beim Konzil in Konstanz anwesend, hat dann insbesondere sich mit der Bibel auseinandergesetzt, hat auch die Lehre vertreten, Rechtfertigung allein aus dem Glauben. Und er bleibt allerdings in der katholischen Kirche, schreibt einige Bücher, die bis heute viel beachtet sind, in denen er Ideen der Reformation formuliert. Aber er bleibt das Leben lang in der Kirche. Und hier merken wir auch, die Kirche lässt diesen Freiraum. Solange es ein gelehrter Theologe ist, alles in Ordnung, dessen bleibt ja alles beim Alten, diskutieren können die, was die wollen. Also dann lässt man das. Ist keine breite Volksbewegung, also übernimmt die Kirche wenig. Es gibt dann auch noch Wessel Ganzfort, heißt er. Der ist einer der Gründer der Brüder vom gemeinsamen Leben. Die habe ich ja erwähnt, die sind im Süden der Niederlande entstanden, in Zwolle und von da aus dann auch zum Teil in Deutschland, gründen dann so Kommunitäten, in denen man zusammen ist, zusammen wohnt, zusammen betet, Bibel liest, fromm ist, aber losgelöst von der Kirche. Das ist auch noch so eine Person, die als Reformator, Vorreformator genannt werden kann. Also jetzt haben wir so ein paar Personen, wo wir merken, das, was hier auf dem Bild zu sehen ist, die Idee der Reformation kommt nicht aus dem Nichts, sondern die ist einerseits durch die Zeit vorbereitet und ist andererseits auch durch Personen vorbereitet, die ähnliche Ideen vertreten wie Luther und seine Anhänger sie dann auch vertreten. Das Besondere ist, jetzt zur Zeit Luthers ist die Zeit reif. Vorher war sie noch nicht so reif. Deshalb hat es manchmal so einen kleinen Strohfeuer gegeben, dann ist das wieder untergegangen oder man hat gleich dagegen gekämpft. Jetzt sind die äußeren Umstände so reif, dass es auch sich durchsetzt und dass eine Breitenwirkung hat, die eigentlich ganz Europa, wir müssen sagen, die ganze Welt verändert hat. Weil das war sicherlich einer der größten Einschnitte in der Geschichte der christlichen Kirche, diese Art der Reformation. Denn die hat nicht nur dazu geführt, dass diese ganzen protestantischen Kirchen entstanden sind, die ja heute auch einen großen Teil der Christenheit ausmachen, sondern es hat auch zur Reform der katholischen Kirche beigetragen. Also wir dürfen jetzt nicht nur denken, da gab es eine Trennung und die katholische Kirche ist geblieben, wie sie war. Auch die katholische Kirche nach der Reformation ist eine andere als vorher, weil sie viele Ideen der Reformation aufgenommen hat und dann selbst umgesetzt hat. Ja, Das ist also jetzt seit der Vorreformation. Und dann könnten wir an dieser Stelle, wenn ihr das wollt, eine kleine Pause machen. Wollt ihr oder sollen wir gleich weitermachen? Bitte? Möchtest du dich hier mit reinsetzen? Ach, sonst bist du auch willkommen. Ja. Sollen wir gleich weitermachen oder wie wollt ihr das lieber?
Wer ist für gleich weitermachen?
Tja, dann machen einige Pause und die anderen bleiben da. Nicht? Ja. Dann machen wir so, machen wir etwas weiter. Ich will nämlich heute relativ pünktlich Schluss machen. Ich muss nachher nämlich noch im Büro einige Sachen erledigen. Und ja, von daher, dann ziehen wir durch und machen dann um 9 Uhr Schluss. Also, jetzt komme ich dann zu der ersten wichtigen Person in der Zeit der Reformation und das ist Martin Luther. Martin Luther ist geboren am 10. November 1483 in Eisleben. Damals in der Grafschaft Mansfeld. Das ist ja nicht weit entfernt von Eisenach. Also da, wo wir ihn später nochmal begegnen werden. Seine Eltern sind fromm, insbesondere seine Mutter, sagt man, ist fromm. Es sind 9 Kinder, die die Familie ernährt und großzieht. Und Luther ist der Älteste dabei und sein Vater hat Karriere gemacht. Er ist erst einmal einfacher Angestellter, später steigt er auf zum Bergwerksunternehmer. Wobei wir das auch nicht zu hoch einschätzen dürfen. Also wenn wir jetzt die großen Zechen vom Ruhrgebiet vor Augen haben, so sah das natürlich damals nicht aus. Man hatte ja diese ganze Technik da nicht, sondern das ging eher so, man hatte Pickel genommen und hat dann die Erde aufgehauen und dann hat man da oben ein Gerüst drüber gebaut, gekurbelt, nicht? Und an dieser Kurbel, so war so wie man in so einen Bottich dann in den Brunnen reinlässt, da saßen dann die Leute drin und wurden runtergekurbelt. Und dann unten, ja, man hatte ja auch kein elektrisches Licht. Das heißt, dann hatte jeder so eine Mütze auf und da war oben eine Kerze drauf, nicht? Und das, was du bei der Kerze sehen kannst, das hast du ausgegraben. Also das heißt, es lief relativ einfach. Ne? Aber eben immerhin ein bisschen sozialer Aufstieg. Er hat nicht nur alleine gearbeitet, es gab etwas mehr Geld, als das andere gehabt haben. Und Martin Luther hatte sich entpuppt als kluger Junge, sodass er erst einmal in Mansfeld in die Stadtschule geschickt worden ist. Da hat er die Grundlagen gelernt, die man damals für die Schule brauchte. Und die Grundlagen waren insbesondere Lateinlernen. Natürlich auch lesen und schreiben lernen. Damals war die Pädagogik allerdings noch ein bisschen anders als heute. Man könnte das zusammenfassen unter dem Stichwort Prügelpädagogik. Die war durchaus auch erfolgreich. Nämlich, der Schüler kam zur Schule, es waren erstmal die Kinder alle in einer Klasse dann, nicht? Und dann kam es am ersten Schultag dahin, und Luther berichtet das später auch, dann kam der Lehrer auf ihn zu und hat gesagt, Laudau, dekliniere. Ja, Luther wusste natürlich gar nichts davon, woher sollte er Latein kennen. Und wenn er es nicht wusste, ja, dann ging man davon aus, ein Kind, was nicht weiß, ist bösartig. Also brauche ich Schläge. Dann wurde er geschlagen. Nochmal, Laudau. Immer noch nicht. Noch mehr Schläge. Ja, und dann eben, der erste Schultag verlief dann so. Und dann kam der Junge nach Hause. Und jetzt könnt ihr euch natürlich vorstellen, was er unbedingt an diesem Tag gemacht hat. Deklination von Laudau lernen. Nicht? Irgendjemand fragen. Und dann hat der Lehrer hinterher wieder gefragt, kam am nächsten Tag hin und es klappte. Also merken wir, Schläge führen zum Lernen. So hat sich das ganze System verstärkt, nicht? Und bestätigt. Heute würden wir allerdings sagen, na ja, das sind vielleicht noch andere Aspekte, die da eine Rolle spielen. Vielleicht ist das doch nicht so ideal. Und Luther sagt auch später, dass er da sehr schlecht in Erinnerung hat und dass er seinen Kindern so etwas nicht zumuten wolle, sondern dass das ein bisschen mehr mit Liebe geschehen sollte. Aber jedenfalls so war dann die erste Schulzeit, die ersten paar Jahre Latein lernen, Lesen und Schreiben lernen. Und dann wurde er zur weiterführenden Schule, wir würden heute sagen, na ja, vielleicht so eben, also das eine ist Grundschule, ne, das andere ist weiterführende Schule, wenn wir es vergleichen wollten, Vorbereitung für Studium, wurde er in die nächstgrößere Stadt geschickt und das war nach Eisenach. Das ist vielleicht bei uns insofern wichtig. Ja, ich könnte euch hier auch nochmal ein Bild von Luther auflegen, dann habt ihr das nochmal vor Augen. Wie stimmt denn? Also, als kleinen Jungen habe ich ihn nicht, aber hier immerhin so als jungen Mann. Das ist jetzt Luther hier so als junger Mann. Also er wird nach Eisenach geschickt, also nach eine etwas größere Stadt. Diese Stadt nennt er hinterher meine liebe Stadt. Eisenach ist insofern spielt jetzt auch eine Rolle, weil in Eisenach, da ist er ja später auch gefangen, nicht auf der Wartburg. Ist ja über Eisenach, das ist ja direkt daneben. Also das heißt, wir sehen, da ist ein häufiger Bezug dazu. Das ist also, er kennt die Stadt, in der er später gefangen ist. Das ist nicht irgendwo. Das sollten wir dabei vor Augen haben. Er wird zuerst einmal zu einer, zu Verwandten geschickt. Onkel und Tante, die sollen ihn aufnehmen und für ihn sorgen. Weil auch wenn die Eltern etwas Geld haben, so wohlhabend sind sie doch nicht, dass sie ihn da, was weiß ich, ein Hotel oder sowas bezahlen könnten. Die Onkel und Tante, die sind nur verärgert. Sie müssen den ja aufnehmen, weil er zur Familie gehört. Aber sie sind verärgert, denn ein zusätzlicher Fresser dort, nicht, der bringt immer Unruhe und will mal wieder loswerden. Also, was muss der Martin dort tun? Er macht das, was alle nicht ganz, was alle nicht so wohlhabenden Jungs machen. Sie gehen nämlich Kurrende singen. Kurrende singen, das war damals üblich. Man hatte fromme Choräle eingeübt und ging dann an die Haustüren der reichen Kaufleute, hat da vorgesungen und bekam nachher etwas zu essen. Kennt ihr das? Aha, eben das. Genau, also das war durchaus lange Zeit üblich und zwar jetzt einerseits die Frömmigkeit sollte dadurch gefördert werden und dann gleich die Wohltätigkeit an denen, die sich nicht leisten können. Übrigens auch in den evangelischen Gegenden soll bis heute das Martinssingen an diese Brauch erinnern. Denn in den evangelischen Gegenden erinnert man sich nicht an den Martin von Tours, das ist in katholischen Gegenden. Die katholischen Gegenden haben ja beim Martinssingen, ihr wisst da so, das ist ja November, nicht? Und zwar gerade zum Geburtstag Luthers, also 10. November, ne, Geburtstag, da ist dann Martin singen im Normalfall, das ist der Namenstag, auch deshalb hat er den Namen bekommen. Also der hat den Namen bekommen von Martin von Tours. Und in katholischen Gegenden zündet man da Laternen an, erinnert sich an Martin von Tours und in evangelischen Gegenden wird das eigentlich gemacht, die Leute wissen es häufig nicht mehr, weil sie halt so wenig wissen aus ihrem Glauben, wird das eigentlich gemacht in Erinnerung an Martin Luther, der eben genau dasselbe getan hat, nur heute ist es ja mehr Spaß. Heute geht es nicht um die wirkliche Überleben, das Überleben, sondern mehr davon, naja, ich will Snickers und Mars und Bounty und was weiß ich da haben und möglichst viel und möglichst wenig singen und nicht um satt zu werden, sondern als Luxus. Aber das erinnern sollte das eigentlich genau daran. Auch die Kinder, die das nicht unbedingt tun sollten, sollten hier mal erfahren, wie ist das denn so eine Haustür. Von daher, der Gedanke ist eigentlich gar nicht schlecht. Nicht? Und in manchen evangelischen Gegenden war das noch bis vor kurzem durchaus so üblich, dass man auch darauf hingewiesen hat. Also ich erinnere mich noch, an der Haustür auch gesungen zu haben. Und da haben wir unter anderem dann ein Lied gesungen, das eben darauf hinweist, also das war damals bekannt. Das heißt nämlich, Martinus Luther war ein Christ, ein glaubensstarker Mann, weil heute sein Geburtstag ist, zünd ich mein Lichtlein an. Und dann ging das noch weiter. Dann gibt es noch mehrere Strophen dann davor. Also dass direkt in dem Lied auch ausgedrückt wird, was das eigentlich bedeutet. Ist ja nicht schlecht, ne? Und das ist dann wahrscheinlich noch ein bisschen mehr, als hier in der Gegend wird ja meistens dann dieses Sünde merken, geh, oh Mann, oder sowas gesungen, nicht? Wo dann kein Kind überhaupt weiß, was es da singt und was das bedeutet. Und nachdem sie das dann so mal an zwei Sekunden gesungen haben, dann klein, schnell die Tüte auf und Sachen rein und dann weiter, nicht? Und hinterher wird verglichen, wie viel Kilo hast du, wie viel Kilo habe ich, nicht? Und so. Also das heißt, das Geistliche ist eigentlich ganz verschwunden. Aber ursprünglich ist das genau der Anlass. Also Luther ist dort unterwegs und jetzt spielt das auch noch eine gewisse Rolle, nämlich er ist dann unter anderem an der Haustür von der Familie Cotta. Und die Familie Cotta hat einen Sohn, der ist wesentlich etwas jünger, ein paar Jahre jünger als Luther. Und die Frau Cotta, die nimmt jetzt Luther in das Haus auf, sodass er dann die Jahre, die er dort in Eisenach verbringt, in der Haus der Familie Cotta ist, die ist wohlhabende Kaufmannsfamilie, und dort den Sohn unterrichtet und mit ihm spielt und so weiter und dafür gratis dort wohnen kann und unterkommen kann. Heute würden wir sagen Au-pair oder sowas, ne? Ist er dann da. Und also das heißt, er muss auch was leisten, nicht, dafür, wo er da ist. Und das Interessante auch noch dabei ist, falls ihr mal dann nach Eisenach kommt, ja, ich kann euch einladen, ich werde auch mal so eine Exkursion in anderthalb Monaten machen nach Eisenach, zur Wartburg und unter anderem auch in das Lutherhaus. Das Lutherhaus ist heute von der evangelischen Kirche dort eingerichtet und das ist genau in dem Haus der Familie Cotta. Also das heißt, in dem Haus, in dem Luther damals gelebt hat. Das ist natürlich im Laufe der Jahrhunderte immer wieder mal umgebaut und was weiß ich, nicht so über 500 Jahre hinweg. Aber es ist genau dasselbe Haus. Es ist ganz in der Nähe vom Marktplatz und heute ein ganzes Museum, Luther-Museum darin. Also in diesem Haus ist er und geht da zur Schule. Nach seiner Schulzeit in Eisenach da ist er 11 Jahre insgesamt, also mit der Vorschule und dann dahin, also das war dann eben so wie Abitur, könnte man sagen, Vorbereitung. Dann kam er zum Studium, und zwar zum Studium erstmal nach Erfurt. Und in Erfurt hat er erst einmal die 7 freien Künste, so nannte man das damals, studiert. Das haben alle studiert, das war so ein Grundstudium. Und dann am Ende hat man, war man Baccalaureat. Also das ist heute Bachelor, nicht? Einfach auf Englisch, aber es ist ja eigentlich Lateinisch, dann merkt man, wie aus